Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Marco Walde, er ist der Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer in Sydney. Jetzt gerade ist das Handelsabkommen zwischen der EU und Australien endlich unterschrieben worden. Ich frage Marco Walde, was steht denn in diesem Abkommen drin?
Wir freuen uns natürlich sehr, dass das Freihandelsabkommen zustande gekommen ist und von beiden Seiten unterschrieben worden ist. Drin steht, dass man sich ganz schwierigen geopolitischen Zeiten einig werden kann. Zwei sogenannte like-minded Partner, in unserem Fall sogar zwei like-minded Kontinente, haben sich darauf verständigt, ihre Handelsbeziehungen künftig, strategisch, nachhaltig und im Rahmen einer regelbasierten Ordnung aufzustellen, also nicht des Gesetzes Stärkeren, sondern partnerschaftlich, strukturell die Handelsbeziehung weiterzuentwickeln. Und das hat unheimlich viele Aspekte. Es hat Aspekte im Kleinen, typischerweise, was ein Handelsabkommen immer vorsieht, die Reduktion, in unserem Falle sogar die totale Abschaffung von jeglichen Zöllen zu 99%. Also es wird keine Zölle mehr geben auf Waren und Dienstleistungen, die zwischen Australien und Europa hin und her gehen. Das heißt, für den Verbraucher sind da, wenn auch marginale, aber auf jeden Fall Preisvorteile zu erwarten. Dann haben wir natürlich das gesamte Gebiet der Standards. Wenn man Verbraucher ist, hat man das vielleicht nicht so im Blick, aber wir haben hier in Australien einen ohnehin nicht großen Markt mit 27, 28 Millionen Menschen. Aber wenn Sie dann Industriegüter nach Australien exportieren, erkennen Sie relativ schnell, dass zudem jeder Bundesstaat andere Industriestandards hat. Will sagen, Sie haben eine Maschine und drei Kunden in Australien und einer ist in Queensland, der zweite ist in Victoria, der dritte ist in Western Australia. Die Maschine wird nie genauso aussehen wie in den anderen Bundesstaaten. Sie müssen Kabelfarben ändern, sie müssen Sicherheitsvorkehrungen unterschiedlich gestalten und so weiter. Und all das gehört dann hoffentlich der Vergangenheit an.
Das ist ja schon ein großer Vorteil. Aber wenn Sie sagen, dass alle Zölle abgeschafft sind, da gab es doch immer diesen Streit um die Luxussteuer auf deutsche Autos. Ist denn die nun auch ganz abgeschafft?
Also zunächst das Thema Luxussteuern auf Autos, diese Luxury Car Tax, ist eigentlich kein Thema eines Freihandelsabkommens. Das ist eigentlich ein Thema, Steuern, das gehört in den Doppelbesteuerungsabkommen hinein. Gleichwohl wurden jetzt im Zuge auch Regelungen getroffen. Die Luxury Car Tax, das sind die verbleibenden 1%, die wir noch haben an Zöllen oder an Abgaben, die auf Güter erfolgen. Hier ist es allerdings so, es ist nicht abgeschafft worden, aber die Schwelle, ab wann diese Luxury Car Tax greift, ist deutlich erhöht worden von ca. 45.000 Euro auf 72.000. Und das heißt, dass viele auch deutsche Modelle, die hier auf den Straßen fahren, E-Autos, ja, dass die von dieser Luxury Car Tax befreit werden.
Von australischer Seite gab es ja immer diesen Wunsch, mehr landwirtschaftliche Erzeugnisse nach Europa zu exportieren. Ob es sich dann um Rindfleisch oder um Schaffleisch oder um sonstige Güter handelt. Das wurde ja immer sehr restriktiv gehandelt von der EU. Hat es da einen Durchbruch gegeben?
Ja, einen Durchbruch würde ich das vielleicht nicht beschreiben, aber es hat eine vernünftige Einigung gegeben. Den Vernunft der Einigung erkennen Sie daran, dass beide Seiten unzufrieden sind. Also wenn Sie mit den Bauernverbänden in Australien sprechen oder den Landwirtschaftsverbänden in Europa, beide sind natürlich unzufrieden. Ich glaube, da muss man die weitere Entwicklung abwarten. Ja, ich sehe das optimistisch. Man muss sich vorstellen, gerade die Kritik, die es ja auch im Zuge des Mercosur-Abkommens gegeben hat, das vermeintlich unter niedrigen Standards produziert wird, all das trifft ja in Australien nicht zu. Also wir haben hier hohe Standards, hohe Produktionsstandards, auch im landwirtschaftlichen Bereich. Wir haben hohe Löhne, wir haben die Transportkosten nach Europa, sodass es eigentlich aus Sicht von deutschen Landwirten möglich sein sollte, hier konkurrenzfähig zu bleiben. Also hier sehe ich im Grunde kein großes Spannungsfeld mehr.
Ich glaube aber, fast wichtiger noch als der eigentliche Warenaustausch ist ja zum Beispiel die Investitionsmöglichkeiten, die gegenseitige in der EU und in Australien. Da gab es ja bisher auch Hürden. Ist das vereinfacht worden?
Ja, also es ist vereinfacht worden. Also das gegenseitige Investieren funktioniert im Grunde gut. Ja, es gab auf Seiten von Deutschen, die in Australien investiert haben, immer das Problem, wie bekomme ich Fachkräfte in das Land? Wie bekomme ich Montagearbeiter, die die Maschine, die ich hier verkaufe, in Betrieb nehmen können? Auch hier wieder in den unterschiedlichen Bundesstaaten in Australien unterschiedliche Regelungen. Das zumindest ist vereinfacht worden, beziehungsweise wird vereinheitlicht. Es wird Visaerleichterungen geben für eine bestimmte Gruppe von Fachkräften. Welche das genau ist, da müssen wir selber auch nochmal nachlesen. Aber es ist hier kein großer Durchbruch im Sinne eines größeren Mobilitätsabkommens zwischen Australien und der Europäischen Union gekommen. Also das hat es nicht gegeben. Also hier sind die Vorteile da, aber sind durchaus übersichtlich. Dennoch, ich glaube, wirtschaftspolitisch, ich sage immer gerne, Europa hat die Wertschöpfung, Australien hat die Rohstoffe. Und Australien hätte gerne mehr Wertschöpfung und wir brauchen die Rohstoffe. Und von daher ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Ausgangssituation, wo wir wirklich gegenseitig voneinander gut profitieren können und das gegenseitig strategisch auch in der Zukunft gut entwickeln können.
Ja, es wird ja immer wieder erwähnt, dass Australien so reich an den seltenen Erden ist und da besonders an Lithium und dass daran Deutschland als Batterieproduzent sehr interessiert ist. Das wird auch dadurch sicher gestärkt.
Es gibt dieses spezielle Thema der seltenen Erden und der kritischen Mineralien. Die Europäische Union hat 17 kritische Mineralien identifiziert, die im Grunde essentiell sind für unsere europäische Wirtschaft. Und davon hat Australien mindestens 16. Was Australien allerdings nicht hat, sind Verarbeitungskapazitäten. Sie können also die seltenen Erden, die abgebaut werden, nicht unmittelbar in eine deutsche Magnetproduktion einbringen. Und genau darum geht es, dass wir natürlich nicht nur den Abbau strategisch angehen, sondern den kapital- und zeitintensiven Aufbau von Produktionskapazitäten.
Das klingt alles immer sehr interessant, aber es wird auch viel Zeit vergehen, bevor man damit auf dem Weltmarkt ist. Gibt es denn in Australien Ansätze, da diese Weiterverarbeitung zu unterstützen?
Wir haben schon heute einige erste, ich nenne sie jetzt mal Vorzeigeunternehmen, nehmen Sie Lynas in Western Australia, Abbau von seltenen Erden in Western Australia, Weiterverarbeitung in Malaysia, also in Asien, aber außerhalb von China. Wir haben ASM, auch ein junges Unternehmen, die hier in New South Wales, in Dubbo, seltene Erden abbauen und die Weiterverarbeitung in Südkorea betreiben. Und das sind so erste Ansätze, die zeigen, dass es funktioniert. Das macht uns sehr optimistisch. Aber ich glaube, den größten Ruck erwarten wir eigentlich beim Thema grünes Eisen. Ja, wenn Sie sich vorstellen, heute ist Australien der größte eisenerzreine Exporteur. So ist es, glaube ich, absehbar, dass in ganz naher Zukunft, und die ersten Unternehmen machen das schon, denken Sie an Fortescue, wir haben auch ein deutsches Unternehmen in Western Australia, die das Eisenerz nicht nur explorieren, sondern unter Zuhilfenahme von grünem Wasserstoff, der eben auch hier produziert ist, einen Reduktionsprozess vornehmen und aus dem Eisenerz sogenannte grüne Eisenbriketts herstellen, die dann umwandeln in sogenannte HBIs, die sie dann transportieren, exportieren können und beispielsweise später in europäische Stahlwerke zur Herstellung von grünem Stahl verwenden können. Und das ist, glaube ich, ein Trend, der macht uns sehr, sehr hoffnungsvoll und der hat, glaube ich, auch ein sehr großes Potenzial, um möglichst zügig in die Umsetzung zu gelangen.
Es wurde ja 8 Jahre lang an diesem Handelsabkommen herumgefeilscht und dann war es plötzlich da. Was hat den Durchbruch gebracht? Ist es das hektische, unberechenbare Benehmen der amerikanischen Regierung in Handelsfragen? Hat das den Ausschlag gegeben, endlich mal Nägel mit Köpfen zu machen?
Also ich glaube, das ist wie immer eine Gemengelage von Gründen. Aber ich glaube ja, dass die also in der Tat turbulente geopolitische Lage, aber eben auch wirtschaftliche Lage durchaus einen entscheidenden Einfluss genommen hat, dass es jetzt zu dieser Beschleunigung gekommen ist. Aus europäischer Sicht auf jeden Fall. Und ich glaube auch aus australischer Sicht. Wir sind noch nicht ganz da. Das Abkommen muss jetzt noch beide Parlamente passieren, also in Europa das Europaparlament und hier das australische Parlament. Da wird noch ein bisschen Überzeugungsarbeit anstehen. Ich kann das sagen aus Erfahrung. Ich habe vor einigen Jahren das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam mitbegleitet. Vietnam ist natürlich eine andere Geschichte, weitaus erklärungsbedürftiger, auch gegenüber europäischen Parlamentariern. Das wird bei Australien wahrscheinlich so nicht der Fall sein. Aber dennoch, ein Selbstläufer ist das nicht. Wir sind sicher, dass es beide Parlamente passieren wird. Aber da wird noch einiges zu tun sein. Ich freue mich persönlich sehr, weil es zeigt, dass auch die Mechanismen, die wir heute in Europa haben, die alles andere als einfach sind, die im Grunde sehr, sehr komplex sind, mit vielen Beteiligten, unheimlich vielen Interessen, dass es uns aber auch gelungen ist, dann, wenn man diesen Willen hat und diesen Druck verspürt, dass wir dann ins Handeln kommen und dann ein solches Abkommen auch wirklich abschließen können.
Wichtig muss es ja gewesen sein, denn Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, war ja selber in Australien und hat das mit PM Albanese unterschrieben. Haben Sie sie getroffen? Was ist das für eine Frau?
Also ich habe jetzt keinen persönlichen 1-zu-1-Termin mit ihr gehabt, aber ich hatte das Vergnügen, mit einigen von unseren Mitgliedern an einem Lunchroom gestern teilzunehmen, wo sie nochmal einen Tag nach der Unterschrift in Canberra hier in Sydney die europäische Business Community adressiert hat. Und ich muss sagen, war einigermaßen beeindruckt, wie deutlich und wie nachdrücklich sie im Grunde die Notwendigkeit des Abkommens beschrieben hat. Und auch sehr, sehr realistisch, denke ich, die zukünftigen nächsten Schritte und auch das Potenzial eingeschätzt hat. Und dass sie selber hier war, rechne ich und sollten wir auch persönlich alle hoch anrechnen. Das ist mal eben kein Gang über den Fluss, sondern die hat, glaube ich, jetzt die letzten 30 Stunden im Flugzeug gesessen. Und wenn es stimmt, ist sie über Los Angeles zurück nach Frankfurt geflogen. Sie hat also die letzte Woche einige Tage im Flugzeug verbracht, nur um hier zu sein und um persönlich diese Einigung mit zu forcieren und dann eben auch hier zu unterschreiben.
Marco Walde, ich bedanke mich vielmals bei Ihnen für diese interessante Analyse.
Herzlichen Dank.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.